Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sühne. Heute dürfen wir den ehemaligen Sicherheitsdirektor Dr. Elmar Marent bei uns begrüßen. Guten Tag, Herr Dr. Marent.
Schönen guten Nachmittag.
Herr Dr. Marent, Sie haben 1965 die Polizeigrundausbildung begonnen und sind 1967 in den aktiven Dienst eingetreten. Insgesamt waren Sie 44 Jahre bei der Polizei. Warum wollten Sie unbedingt zur Polizei?
Naja, das hat ein bisschen mit der Historie was zu tun. Meine Familie ist fast Polizei geprägt. Mein Vater war bei der Stadtpolizei, mein Bruder war vor mir schon bei der Gendarmerie, mein Onkel war Postenkommandant in Enzing. Und für mich war es also immer klar, ich wäre auch mal Polizist. Das ist ganz klar gewesen als junger Bub schon.
Also da gibt es ein Polizeigen in Ihrer Familie in dem Fall.
Das muss so sein, ja.
Jetzt haben Sie aber dann über den zweiten Bildungsweg, haben Sie Abendmatura gemacht, Jus studiert. Warum haben Sie den akademischen Weg dann gewählt? Wollten Sie nicht ewig auf der Straße als Polizist unterwegs sein?
Ja, ich bin ja relativ lang auf Streife und normal Basisdienst bei der damals Frischener Weg gewesen und habe aber dann gesehen, ohne Matura und ohne akademische Ausbildung ist dann relativ die Karriere schnell zu Ende. Und ich bin jetzt eher jemand, der gern gestaltet und mitmacht, wenn es um Entscheidungen geht. Und da habe ich gesehen, da muss ich was unternehmen. Und ich habe dann begonnen, diese Abend, die AMS hat das geheißen, Arbeit der Mittelschule, 9 Semester, jeden Abend 6 bis 10 Uhr, das war ein harter Job, neben dem Dienst zu machen. Und dann wollte ich eigentlich Offizier werden. Und dann war 2, 3 Jahre, war keine Möglichkeit. Die Offiziersakademie war da ausgesetzt und habe angefangen zu studieren. Und dann gehe ich, jetzt mache ich gerade fertig. Und habe dann das Jus-Studium gemacht, in 8 Semester relativ rasch abgewickelt und bin aber dann wieder zurück natürlich in den Polizeidienst zur Sicherheitsdirektion und habe dann meine weitere Karriere dort begonnen.
Ihre Karriere hat dann nach dem Studium steil nach oben gezeigt. Sie waren ein Jahr in Innsbruck bei der Bundespolizeidirektion. 1977 sind Sie dann zur Sicherheitsdirektion nach Vorarlberg gewechselt als Leiter der Kripo. Es fallen in Ihre Zeit im Vorarlberg ja auch die Zuhälterkriege in den 70er Jahren. Was haben Sie da für Erinnerungen dran? War das eine Wildwestzeit?
Eigentlich ist es die Zeit, die Jahre auf einer Seite natürlich polizeilich interessant, weil unheimlich viel passiert ist. Das ist ja nachher und vorher nie mehr gekommen. Das klingt jetzt paradox, aber mit vielen Morden, vielen Aktivitäten, mit vielen Schießereien. Aber auf der anderen Seite, als Polizist, wo man ja gewillt ist, möglichst viel aufzuklären, ist es ein bisschen die negative Erinnerung, weil wir haben immer noch 7 oder 8 prostituierten Morde, die damals in diesen Jahren geschehen sind, die sind unaufgeklärt, die konnten wir nie aufklären. Also dieser Punkt hier tut mir jetzt heute eigentlich nach 10 Jahren Pension immer ein bisschen weh, dass es nicht gelungen ist. Aber es war natürlich hochinteressant für mich als junger Polizeijurist, hier die Szene in Vorarlberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, gemeinsam mit den Leuten vor Ort zu minimieren. Es ist uns gelungen nach Jahren. Also die Staatsanwaltschaft hat ganz massiv mitgemacht mit hohen Strafanträgen bei Gericht. Aber es war Jahre, wie Sie richtig gesagt haben, Wild West. Wir haben Schießereien aus dem fahrenden Auto, haben sich die Zuhälter gegenseitig liquidiert. Wir haben Sprengstoffattentate gehabt. Ich erinnere mich am Campingplatz in Bregenz, wurde ein Wohnwagen gesprengt mit einem damals Zuhälter und einer 8-jährigen Verwandten von ihm, beide tot. Ist übrigens auch nie aufgeklärt worden. Also eine schwierige Zeit, polizeilich aber interessant.
Haben Sie Indizien, wer es gewesen sein könnte?
Ja, aber Indizien sind in dem Fall so dünn und so durchsichtig gewesen, dass sie für ein justizielles Verfahren nicht gereicht hätten. Und wir haben ja damals 2, 3 Zuhältergruppen in Vorarlberg gehabt, die sich gegenseitig bekriegt haben. Und ja, sie haben sich dann selber auch liquidiert gegenseitig. Also sie haben sich gegenseitig durch diese Bandenkriege haben sich gegenseitig liquidiert und durch die massiven Streifen und Einsätze, die vor allem im Unterland, in Vorarlberg, Rheintal, entlang der Betonstraße in Bregenz und unten nach Haab, haben wir auch den Verdrängungseffekt geschafft und dann tatsächlich mit diesen hohen Strafen, wo wir dann die Zuhälterbosse herausnehmen konnten, haben wir es geschafft, dass diese Wild-West-Aktion in Vorarlberg zu Ende war. Ich bin in Wien, wenn ich in Wien bei Besprechungen war, bin ich immer gefragt, was tut es denn in Vorarlberg? Was läuft denn da? Das kennen Sie ja gar nicht in Wien, in den Großstädten. Ich sage, ja, das ist halt 3 Länder, Schweiz, Deutschland, Österreich, waren natürlich hier ausschlaggebend für diese Aktivitäten und für ein Problem.
In Wien gibt es ja Bordelle oder Laufhäuser etc. Im Vorarlberg gibt es immer wieder die Diskussion um Bordelle. Bei uns ist es ja so, dass sich viel auf Wohnungen etc., dass dort dem Gewerbe nachgegangen wird. Glauben Sie, dass das vielleicht einfacher gewesen oder dass sich die Situation nicht ergeben hätte, wenn es bei uns ein offizielles Bordell gegeben hätte?
Ja, das ist natürlich eine politische Frage, die immer wieder hin und her gespielt worden ist. Als Polizist habe ich immer gesagt, wenn wir Bordelle hätten, hätten wir den Straßenstrich trotzdem. Damit kannst du den Straßenstrich in den drei Länderweg, wo wir sind, kannst du nicht wegbringen. Also wir hätten beides gehabt. Wir hätten ein Bordell gehabt und wenn es gut geführt ist, ist es sicher kein Problem. Aber es ist eine politische Entscheidung, dass der Bürgermeister sagt, ja, ich will ein Bordell. Wir haben ja ein paar Versuche gehabt in Vorarlberg. Ich lasse es zu oder ich lasse es nicht zu. Aber den Straßenstrich in der damaligen Szene hätten wir sicher nicht wegbekommen. Und jetzt haben wir, das ist ja auch bekannt, jetzt ist natürlich die Geschichte im Privatbereich. Es gibt natürlich auch Prostitution, es hat es immer gegeben, schon von 2000 Jahren, und es hat künftig gegeben. Und jetzt ist es aber für die Öffentlichkeit eigentlich unerheblich.
Sie haben gesagt, die Zuhälter haben sich gegenseitig liquidiert, Sprengstoffattentate und so weiter. Haben Sie im Dienst selber auch brenzlige Situationen erlebt?
Naja gut, ich bin ja nicht unmittelbar der Mann an der Front gewesen.
Aber als Sie noch auf Streife waren etc.?
Naja, das hat immer, ja, es hat zum Beispiel etwas, wenn ich mich jetzt erinnere, gegeben, ich bin ja im zweiten Stock im neuen Haus gewesen. Eines Morgens komme ich ins Büro und da waren zwei Einschüsse in meinem Fenster. Also da hat jemand offensichtlich, der mir nicht sehr positiv gestimmt war, heraufgeschossen. Haben wir auch nie erfahren, wer das war. Aber sonst an und für sich habe ich Glück gehabt, ich habe nie vor der Waffe Gebrauch machen müssen und ich bin auch nie unmittelbar so bedroht.
Jetzt derzeit sucht ja die Polizei händeringend nach Personal. Jetzt wurden sogar schon die Zugangskriterien nach unten geschraubt. Finden Sie das einen richtigen Weg oder sollten nicht nur die Besten der Besten zur Polizei?
Naja, das ist zweischneidig. Ich habe immer gesagt, die Polizei ist ein Abbild der Gesellschaft. Und die letzten 20 Jahre hat man versucht, möglichst viel der Besten zu bekommen. Das Problem war, sind dann fast oder sehr viele Maturanten in den Polizeidienst gekommen. Das ist keine gute Entscheidung. Es muss eine Durchmischung sein, da soll genauso ein Handwerker da sein, es soll ein Tischler, ein ehemaliger Tischler, ein Gesell sein. Es heißt ja nicht, dass wenn jemand Maturant ist, dass er ein super Polizist sein wird. Das ist ja nicht, ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht keine Bank, dass es wird. Ich glaube, dass die Reduzierung der Aufnahmekriterien kein schlechter Weg ist. Wir bekommen Leute herein, die vielleicht durch die hohe Hürde der Aufnahme sonst nicht durchgekommen werden und jetzt kommen sie hinein und die Praxis wird dann beweisen, ob sie dann im Polizeiberuf talentiert sind und gut sind und sich bewähren.
Zurück zu Ihnen, 1990 sind Sie Sicherheitsdirektor geworden für Vorarlberg. Was waren denn zurückblickend Ihre Highlights oder Negativhöhepunkte? Sie haben sich ja oder mussten sich ja auch da immer zwischen Politik, Ihren Exekutivkollegen und auch der Gesellschaft bewegen.
Ja. Die Stellung der Sicherheitsdirektion als solche, die gibt es ja jetzt nicht mehr, die wurde ja mit dem uniformierten Korps zusammengeschweißt, das ist jetzt die Landespolizeidirektion, war immer keine politische Position, aber es war ein Zwischending zwischen meinem Chef, das ist der Minister in Wien, und dem Landeshauptmann, das ist der Mann hier im Land, der natürlich in der Öffentlichkeit auch für Sicherheit sorgt. Und das bräuchte oder brauchte natürlich schon ein gewisses, ja, ich sage nicht politisch, sondern diplomatisch geschickt, um das zusammenzubringen. Ich denke nur an die Zeit, wo wir Grenzblockaden hier gehabt haben, aufgrund von wirtschaftlichen Problemen zur Schweiz. Minister gesagt, auflösen der Grenze. Die Landesregierung hat gesagt, schauen wir uns das an. Und da musste der Sicherheitsdirektor, der ja verantwortlich dafür war, musste hier einen vernünftigen Weg schaffen. Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht gelungen. Ich glaube, ich habe da schon halbwegs eine vernünftige Richtung gehabt und ich habe auch mit den Verantwortlichen im Land, vor allem mit dem zuständigen Landesrat, Erich Schwärzler, ist ja ein langjähriger Wegbegleiter, immer sehr eng kooperiert und das ist recht gut gegangen. Ja, sonst glaube ich, dass die Sicherheitsdirektion als solche eine wichtige Stelle war. Es ist ja gegründet worden 1934 in einer Zeit, die ja nicht sehr demokratiefreundlich war. Und das hat man uns ja immer wieder vorgeworfen. Jetzt kommt es aus einer Zeit, wo die Demokratie in Österreich nicht da war. Dort hat man den Ländern ja die Polizeigewalt entzogen, den Sicherheitsrecht eingesetzt. Aber das hat sich in der Zwischenzeit relativiert. Ich glaube, das ist kein Thema mehr. Mhm. Das ist Akzeptanz.
Was waren Ihre persönlichen Highlights in Ihrer Zeit als Sicherheitsdirektor?
Da gibt es natürlich viele, da müssen wir jetzt lang miteinander reden. Mhm. Aber ganz wichtig war für mich einfach die Öffnung der Polizeiarbeit gegenüber den benachbarten Staaten, also Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, im weitesten Sinne auch Italien. Das war ja früher ein Ding der Unmöglichkeit. Jeder Schritt einer Polizeieinheit nach Linda hinüber musste über Interpol Wien geklärt werden oder diplomatischen Weg eingeleitet werden. Und dann Ende der 90er Jahre hat sich dann der Beitritt zur EU ergeben. Wir haben Polizeikooperationsverträge mit Deutschland und Schweiz, Liechtenstein geschaffen. Wir konnten direkt mit den Kollegen drüben, was ja sinnvoll war, Kontakt aufnehmen, Erkenntnisse austauschen. Mhm. Das haben wir früher schon auch gemacht, aber im Graufeld. Das war alles illegal. Aber wenn man hier in Vorarlberg als Polizeibehörde tätig ist, kannst du ja nicht abschotten wie bei einem eisernen Vorhang. Mhm. Das war also alles im Graufeld und dann Ende der 90er Jahre ist es aufgegangen. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, in der Entwicklung der Polizeikooperationsverträge mit Deutschland und Schweiz maßgeblich mitzuarbeiten. Das war ein Highlight, das muss ich so sagen. Das war einfach eine tolle Sache, dass man jetzt ganz offen nach München oder nach St. Gallen oder nach Zürich gehen konnte und sagt, du, wir haben da noch einen ungeklärten Fall, wie gehen wir weiter, können Sie uns helfen, habt ihr Erkenntnisse. Mhm. Das war wichtig. Mhm. Und natürlich dann auch später, einige Jahre später, Schengen, der Abbau der Grenzen. Riesenaufregung, die Bayern haben gesagt, die Sicherheit in Österreich können die nie bringen, Bayern wird überflutet von Kriminellen aus Österreich. Und wir haben dann Schengen relativ gut umgesetzt, die Grenzen freigemacht und heutzutage, naja, fast wieder will man Grenzkontrollen einsetzen. Mhm. Aber das ist natürlich ein unheimlicher Schritt in die Freiheit des Bürgers, dass man gehen kann, ohne dass man jetzt mal ein Passwort zeigen muss und dass man sagen muss, dass man kontrolliert wird. Mhm. Das war auch also rein vom organisatorischen Highlight. Ja, es gibt noch viele Sachen, die
miteinander. Wie war das mit Prince Charles und Lady Di? Da gab es auch.
Ja, das war auch ein bisschen Highlight. Ich bin damals als junger Leiter der Kripo und da haben wir den Auftrag bekommen, den Prince Charles und die Lady Di die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn sie. Die haben ja, muss aber rückgreifen, die haben gewohnt im Schloss drüben in Vaduz und sind aber jeden Tag zum Skifahren nach St. Anton und zu uns nach Kios und Lech gekommen. Und wir haben den Auftrag bekommen, die Sicherheitsvorkehrungen zu planen. Und ich bin damals noch jung und sportlich gewesen, auch als Skifahrer. Ich bin ein recht passabler Skifahrer. Da habe ich mich natürlich selbst operativ auch eingeschaltet. Und das fand ich schon sehr interessant. Abgesehen vom polizeilichen Abwesendum, dieser Medienwirbel, der da passiert ist, wenn die zwei im Alltag aufgetaucht sind. Ich erinnere mich nur an einen Fall. Die wollten ja unbemerkt immer zu uns kommen. Und eines Tages sind sie, weil halt immer die Medien mit 5, 6, 7, 8 Autos hinterher waren, sind sie verkleidet in einem Malerauto vom Schloss Vaduz weggefahren, genau vom Arlberg. Das ist aber keine 2 Stunden gewesen, da waren die ganzen Medien, nicht die Vorarlberger, aber die Europamedien wieder da und haben sie wieder verfolgt. Es war immer ein Klüngel dahinter. Es waren immer 20, 30 Fotografen und Reporter. Vom Sicherheitspolizeilichen war das kein großes Thema.
Die berühmte Yellow Press.
Yellow Press, ja, da gibt es natürlich ein paar tolle Geschichten. Mhm.
Sie waren ja auch dann 6 Monate Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit in Österreich. Hätte es Sie nicht gereizt, den Job länger zu machen? Ich kann mich erinnern, der damalige Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, der Kurt Horwitz, hat das ja mal als Ferialjob bezeichnet, den Sie da übernehmen.
Ja, der Punkt war der. Ich habe ja im Jahre 10 Jahre vorher, habe ich mich beworben für den Generaldirektor. Also da habe ich mich beworben für den Generaldirektor in Wien, weil ich mir gedacht habe, das war jetzt so die letzte Karrierestufe und bin dort siegreicher Zweiter geworden und habe das abgehakt. Das war nämlich erledigt, ich habe es probiert. Und dann kam 2008 plötzlich der Anruf vom Minister, das war damals Platter, wir haben Probleme. Neuwahlen standen auch zuvor. Der Generaldirektor, der jetzt noch ist, der wird bald in Ruhestand gehen. Und es gab auch sonst Irritationen im Hause. Könntest du dir vorstellen, nach ihm zu kommen? Ich habe gesagt, ja, natürlich komme ich. Das ist eine tolle Geschichte, ist ja spannend für mich. Und ich habe das auch gern gemacht. Nur als die Frage der Verlängerung, ich war schon 61, als die Frage der Verlängerung kam, habe ich mir das dann genau angeschaut, was auf mich zukäme. Und da habe ich gesagt, na, das kann ich nicht länger machen. Ich habe in der Zeit, das halbe Jahr, bin ich am Montag in der Früh nach Wien geflogen und am Freitag zurück, wenn nichts Besonderes war. Wenn ich mich für die nächsten 4 Jahre verpflichtet hätte, hätte ich Wohnung nehmen müssen. Ich habe Familie da und das habe ich abgewogen und habe gesagt, na, das mache ich nicht mehr.
Mhm. Jetzt mussten Sie sich auf dem Wiener Parkett bewegen, dem man ja nachsagt, dass es etwas rutschig ist. Läuft es in Wien wirklich so anders? Weil Sie haben gesagt, hier zum Beispiel im Vorarlberg waren die Wege relativ kurz, auch ins Landhaus zum Erich Schwärzler oder zum Landeshauptmann.
Ja, zum einen glaube ich, man sagt immer, wir Vorarlberger haben es schwer in Wien. Ja, das hat ja nicht so einen Punkt, im Gegenteil. Mhm. Ich bin sehr mit offenen Armen und offenen Türen empfangen worden. Ich habe überall, ich bin ja im Innenministerium im 4. Stock mit Blick Richtung Bundeskanzleramt und hinüber zum Bundespräsident, habe ich mein wunderschönes großes Büro gehabt und habe auch Kontakte zu Präsidialabteilungen drüben und drüben und zum Bundeskanzler gehabt und zum Innenminister. Mhm. Also das, ich habe das jetzt empfunden. Ich habe es gut empfunden. Natürlich sind die politischen Vorgaben und Zwänge anders als wir im Land. Das, da gab es manchmal Sachen, wo man sagt, ja, das wäre sinnvoll, wenn man es macht, aber das bringen wir halt politisch nicht durch, das muss man zur Kenntnis nehmen.
Mhm. Jetzt sind in Wien die Ministerien nur einen Steinwurf entfernt, ins Bundeskanzleramt. Wie schätzen Sie denn das aktuell ein? Es hat sehr viel Kritik gegeben, weil zum Beispiel die FPÖ das Verteidigungsministerium und das Innenministerium inne hat. Ist es gut, dass es eine Partei in einer Hand hat, unabhängig davon, welche Partei das ist, oder sollte man das eigentlich trennen?
Ja, wir haben das 64, 68 war allein Regierung, oder? Der ÖVP haben wir es ja auch gehabt. Davor und danach nicht mehr. Mhm. Also ich bin ein Vertreter, dass es getrennt ist, dass es also nicht in einer Hand ist.
Mhm. Fühlen Sie sich noch sicher in Österreich,
im Vorarlberg? Ja.
Und weil Sie vorher gesagt haben, als Sicherheitsdirektor mussten Sie mit dem Innenminister zusammenarbeiten. Hätten Sie sich eine Zusammenarbeit mit dem Herbert Kickl vorstellen können? Oder sind Sie froh, dass Sie das nicht mehr machen müssen?
Kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die Medien, die Meldungen über Kickl und Innenministerienzeit aus den Medien. Ich mische mich absolut nicht mehr ein. Ich lese das nur und es wäre sicher eine Herausforderung. Mhm. Aber ich hab gerade in der Vorbereitung zu meinem heutigen Gespräch mit Ihnen, habe ich in meiner Zeit 15 Innenminister über mich ergehen lassen müssen. Aller Schattierung außer freiheitlich, aber kein. Mhm. Der österreichische Beamte ist loyal. Und darum verstehe ich es nicht ganz, wenn ein Minister kommt und meint, er muss umfärben, weil der Beamte als solcher ist grundsätzlich loyal. Jetzt ist der Minister da, das ist der Chef, es ist zur Kenntnis zu nehmen.
Mhm.
Ist
so. Es dreht sich ja politisch sehr viel um Sicherheit, Asyl, Migration, das sind so die zentralen Themen. Glauben Sie, wird da viel hochgebauscht oder brauchen wir wirklich einen Grenzschutz und mehr Polizisten auf der Straße und so weiter, vor allem auch, dass das objektive Sicherheitsgefühl der Menschen besser wird oder besser ist?
Das objektive und das subjektive Sicherheitsgefühl war immer Thema, schon zu meiner Zeit als Sicherheitsdirektor. Man merkt, jetzt geht die Kriminalität zurück, wir haben weniger Einbrüche und trotzdem wird in den Medien kolportiert, es wird viel, viel schlechter. Also da muss man immer sehr vorsichtig umgehen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir eine sehr gute Situation haben im Land. Ich glaube auch nicht, dass ich persönlich, das ist meine private Meinung, ich glaube auch nicht, dass wir mit Grenzkontrollen allein die Sache lösen. Wie man ja auch sieht, europaweit kann Österreich das alleine lösen. Das muss nur im Konzert mit den europäischen Staaten laufen. Und ein ehemaliger Mitarbeiter von mir im Innenministerium, der Dr. Körner, der ist der Vizepräsident von der Grenzschutzeinheit ist für Europa, der hat kürzlich gesagt, ja, wir fahren mit 15.000 Mann hinaus an die Grenzen, speziell Italien, Spanien. Ich glaube, das ist der Weg. Wir müssen schauen, dass wir die Einreise kanalisieren, dass der hereinkommt, den wir wollen, oder der Asylgründe hat.
Mhm.
Aber in Österreich oder wie in Ungarn eine Grenzzone aufzubauen, das scheint mir ein bisschen kurzsichtig zu sein.
Mhm. Kommen wir zurück zu Ihnen. Nach Ihrer Zeit als Generaldirektor haben Sie einen Ruhestand angetreten. Wie war denn das zu Hause? War da unter dem Stichwort Papa Ante Portas?
Ja, ich bin ja selber in Pension gegangen, das war immer mein Weg. Ich habe gesagt, ich gehe nicht, wenn ich 65 wäre und geschickt werde, sondern ich bin mit 63 gegangen. Habe mich aber ein Jahr vorher damit befasst. Ich habe mit einem guten Freund Coaching gemacht, wie gehen wir damit um. Mhm. Und der Übergang in die Pension ist relativ gut gegangen, muss ich sagen. Ich bin natürlich unmittelbar danach im Jahre 2009 und 2010 für 3 Jahre in einem UNO-Projekt, EU-Projekt im Balkan tätig gewesen. Hochinteressant. Ich durfte mit einem deutschen Kollegen alle Balkanstaaten von Serbien bis runter bis Albanien bereisen und eine Evaluierung machen, wie die Polizei- und Justizsituation dort ist, und wir haben einen Bericht an die EU dann gemacht. Also da war ich 3 Jahre beschäftigt, da war ich faktisch wenig so richtig in Ruhestand, das sagt meine Frau immer. Mhm. Und danach habe ich mich ein wenig im Sozialbereich stark gemacht und habe in meinem Tal, wo ich lebe, also im Leiblachtal, Herbans, im Sozialbereich engagiert, und ich muss sagen, mir geht nichts ab. Das ist eine tolle Aufgabe, das ist ganz was anderes. Mhm. Und ja.
Sie sind ja im Rotary Club engagiert, Seniorenbörse Leiblachtal. Dann haben Sie 4 Jahre lang als Lesepate in der Volksschule Hörbrands waren Sie aktiv. Wie war denn die Zeit in der Volksschule vor allem für Sie als Lesepate?
Ja, das war's. Ich kann es jedem Senior, der in die Pension geht, nur empfehlen, oder Seniorin. Mhm. Männer gehen ja wenig. Es ist also eine Win-Win-Situation für alle. Natürlich für die Kinder, für die Lehrer, die froh sind, dass einmal jemand anderer kommt, und für dich selber als Senior auch, dass du einfach mit der Jugend in Kontakt bist. Also ich genieße das. Ich habe es aber gar überreden lassen. Ich war vorgestern an meinem ersten Schultag wieder in einer Klasse. Ich werde dieses Jahr auch nochmal machen. Es ist einfach bereichernd.
Mhm. Sie haben einen kleinen Enkel, der Noel, und Sie spielen ja nicht nur Golf, sind ja passionierter Biker. Man darf dann der Noel mal mitfahren auf dem Bike.
Naja, das wird ein bisschen gehen eine Weile, aber ich habe ihn schon mal hinaufgesetzt auf dem Motorrad, dass er ein bisschen das Feeling des Motorrads bekommt. Ich bin ja noch Motorradfahrer, ich fahre ja gern noch Motorrad. Ich sage zwar jetzt ja, jetzt bin ich 71, jetzt sollte ich langsam aufhören, aber ich habe das Gefühl, subjektiv das Gefühl, ich bin noch nie so sicher auf dem Motorrad gesessen wie heuer. Und solange ich das Gefühl so habe, dass ich nur 1, 2, 3, 4 Jahre fahren.
Mhm. Sind Sie auch mal zu schnell unterwegs oder haben Sie das immer im Auge?
In der Regel bin ich nicht so schnell unterwegs. Aber ich fahre ja jedes Jahr mit meinen Schwägern und mit so 4 oder 5 Leuten, machen wir unsere Dolomitenfahrt. Und da ist mir leider Gottes vor 2 Jahren mal passiert, nach einer Passstraße fahren wir herunter in eine lange Gerade, und da muss der Radargerät gewesen sein. Und wenn du dich da runterfährst und fährst vielleicht 120 fährst, was erlaubt ist dort, oder 100, und du bremst da nicht gleich ab, und das Radargerät ist zu Beginn, und da bin ich schon mit statt 60 mit 80 mal hineingefahren. Das war eine teure Strafe, wurde bezahlt, aber es war dann wieder Impuls für mich, besonders aufzupassen, weil Motorrad ist gefährlich, dass man schnell ist. Das ist mein Auto, passiert zwar eigentlich nicht, aber Motorrad muss man schon aufpassen.
Mhm. Wenn man sie im Vorarlberg aufhält, wenn man sie in eine Polizeikontrolle kommt, kennt man sie dann
auch. Nein, ich kenne ja nicht mehr die Jungen.
Keiner.
Das ist ja recht so.
Ja. Jetzt sind Sie seit 1969 verheiratet, wenn ich richtig informiert bin. Haben eine erfolgreiche berufliche Karriere hinter sich. Das hört sich alles nach Bilderbuch an. Gibt es etwas, das Sie rückblickend heute vielleicht anders machen würden?
Es gab natürlich Hoch und Tiefs, wie in jedem Leben, ist ganz klar. Das Problem ist, im Alter wird man ja gelassener, man verdrängt dann eher die negativen Geschichten, also die hat man dann immer so, man hat dann von der Vergangenheit eher die positiven. Ich würde ja alles wieder machen, ich würde den Beruf so wieder machen, ich würde auch meine Frau wieder heiraten, wir haben ja fast jetzt 50 Jahre sind wir verheiratet, die goldene Hochzeit, wir haben ein schönes Haus gebaut, im Prinzip passt, ich bin relativ gesund im Alter entsprechend, das ist ja ein wichtiger Faktor, ich hoffe, das geht noch eine Weile so. Ich glaube, ich würde nicht viel ändern.
Und abschließend noch, jetzt haben Sie sehr viel erlebt in Ihrem Leben. Wie könnte denn der Buchtitel Ihrer Memoiren heißen?
Das ist natürlich jetzt, da fällt mir jetzt nichts ein. Da müsste man überlegen, darüber einen Gedanken machen. Ich weiß nicht.
Haben Sie sich schon mal überlegt, Memoiren zu schreiben?
Nein, das würde ich nicht machen. Nein, ich schaue gelegentlich, ich hab ein Faible gehabt, das hat meine Sekretärin gemacht, zu aktiven Zeiten habe ich alle wichtigen Medienberichte, alle Fotos, alle internen wichtigen, also nicht polizeilich intern, sondern was so gelaufen ist, habe ich mir sammeln lassen, das ist so eine Reihe von Ordnern, und da schaue ich gelegentlich, wenn ich mal wehmütig werden sollte, hinein, was ja interessant ist, aber schreiben, das ist auch nicht meines.
Dann wünschen wir Ihnen noch viele schöne Stunden mit der Familie auf dem Bike und bedanken uns recht herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch, war interessant, wieder mal bei euch zu sein.